Ja, wir nehmen uns jetzt ein trauriges Jubiläum zum Anlass. Und zwar hat die Hamas jetzt schon seit 10 Jahren die alleinige Macht im Gazastreifen nach grausamen Gefechten mit der Fatah. Seitdem hat die Hamas ihr Herrschaftsgebiet in den Ruin getrieben, mehrere Kriege gegen Israel angezettelt, eine islamistische Diktatur errichtet und der Bevölkerung jegliche Perspektive geraubt. Wir wollen dazu jetzt mit Alex Feuerherd über eine Bilanz dieser 10 Jahre sprechen. Alex Feuerherd ist deutscher Verlagslektor, Grafiker sowie freier Publizist. Er recherchiert zu Themen wie Antizionismus und Antisemitismus und hat auf seinem Online-Blog lisaswelt.net auch heute einen Artikel zur Bilanz der letzten 10 Jahre der Hamas im Gazastreifen veröffentlicht. Ich grüße dich, Alex. Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, 10 Jahre ist ja schon eine lange Zeit, in der viel passiert ist. Ich denke, es ist sinnvoll, zunächst kurz über den Anfang der Machtübernahme der Hamas zu sprechen. Was spielte sich denn vor 10 Jahren im Gazastreifen ab?
Ich glaube, man muss sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen und auf die Wahlen blicken im Januar 2006, die Hamas ja gewonnen hat gegen die Fatah. Dazu muss man sagen, die Hamas hat damals nicht die absolute Mehrheit der Stimmen geholt, aber im palästinensischen Wahlsystem ist es so vorgesehen, dass nicht die Gesamtzahl der Wählerstimmen entscheidet, sondern jeder einzelne Kandidat oder jede einzelne Kandidatin gewinnt den Wahlkreis, der die meisten Stimmen dann auf sich vereinigt. Und die Hamas hat damals jeweils nur einen Kandidaten aufgestellt, während die Fatah, die damals ziemlich zerstritten war und es ja auch immer noch ist, oft Dutzende ins Rennen geschickt hat. Das heißt, die Fatah konnte die meisten Wählerstimmen auf sich vereinigen damals. Die Hamas-Anhänger haben aber die meisten Wahlkreise abgeräumt und damit die Mehrheit gestellt. Das ging dann aber so weiter, dass Mahmoud Abbas es nicht akzeptiert hat, dass die Hamas die absolute Mehrheit jetzt hat bei der Wahl oder die Mehrheit gewonnen hat bei der Wahl, nicht die absolute, aber die Mehrheit, sondern Abbas hat damals das palästinensische Parlament aufgelöst, das seitdem auch nicht mehr zusammengetreten ist. Und er regiert seitdem auch nicht mit Gesetzen, sondern mit Dekreten. Das bedeutet auch, dass eben seit einer gefühlten Ewigkeit die Fatah-Partei über die Palästinenser herrscht. Sie wollte also die Niederlage 2006 sich nicht eingestehen. Sie hat sich geweigert, der Hamas die Schlüsselposten zur Macht zu übergeben, als da beispielsweise wären Geheimdienst, Polizei, Waffen, Gefängnisse, die Kontrolle über die Gelder. Und die Fäden zieht bis heute letztlich der Erbe von Yasser Arafat, nämlich eben Mahmoud Abbas. Das hat die Hamas dann zum Anlass genommen, 2007 im Gazastreifen Hamas-like aufzuräumen, in Anführungszeichen. Das heißt, eine wirklich brutale Gewaltherrschaft zu errichten. Sie hat damals Fatah-Anhänger beispielsweise von Hochhäusern geworfen. Da gab es damals wirklich grausame Videos, die man gucken konnte. Da hat man mal gesehen, mit welchen Mitteln die Hamas also den Gazastreifen von der Fatah gesäubert hat, wie das in deren Sprachgebrauch heißt. Sie haben Fatah-Militante ins Gefängnis gesteckt, sie haben sie erschossen, sie haben sie gefoltert, sie haben sie vertrieben. Fatah-Anhänger haben damals sogar versucht, in Israel Asyl zu bekommen. Das sagt ja auch schon einiges aus. Das sind so in aller Kürze die Ereignisse von 2007, vom Juni 2007, die aber wie gesagt auch eine Vorgeschichte hatten. Also es ist jetzt nicht so, dass die Fatah daran völlig unschuldig wäre oder dass das alles Unschuldslämmer wären. Das hat mit dazu beigetragen, aber seitdem herrscht halt die Hamas im Gazastreifen alleine und die Fatah bzw. die palästinensische Autonomiebehörde eben dann im Westjordanland.
Also Fatah ja auch, sage ich mal, eine Organisation, die sich selbst als antizionistisch bezeichnet. Wenn wir jetzt auf diese 10 Jahre schauen, sozusagen, inwieweit haben sich die Lebensbedingungen der Bevölkerung verändert seit der Machtübernahme durch die Hamas?
Sie haben sich dramatisch verschlechtert. Das kann man ganz gut sehen, wenn man sich einige Zahlen vor Augen führt. Beispielsweise die Zahlen bei der Arbeitslosigkeit. Da sind nach neuen Zahlen bei den 20- bis 24-Jährigen über 60% ohne Beschäftigung. Bei den 25- bis 29-Jährigen, also der nächsten Altersgruppe, sind es 52%. Und wenn man weiß, dass die weitaus meisten Palästinenser im Gazastreifen eben in diese Altersklasse fallen, der 20- bis 29-Jährigen, dann weiß man, dass über die Hälfte von ihnen keine Arbeit hat. Das ist eine Zahl oder sind einige Zahlen, die man dazu nennen kann. Dazu kann man noch ergänzen, dass die etwa 1,7 bis 2 Millionen Bewohner sind es im Gazastreifen, dass die maximal über 4 Stunden pro Tag über Elektrizität verfügen. Was daran liegt, dass die Hamas die Stromrechnungen nicht bezahlt. Der Strom wird von Israel überwiegend an die Autonomiebehörde geliefert und die Hamas bezahlt dann die Stromrechnungen nicht. Deswegen sitzen die Bewohnerinnen und Bewohner oft im Dunkeln. 96% des Wassers im Gazastreifen sind ohne weitere Behandlung nicht zum Trinken geeignet. Das wiederum hängt entscheidend mit der Versalzung des Grundwassers zusammen. Dazu muss man wissen, dass der Gazastreifen sozusagen auf einer Art Süßwassersee schwimmt. Nach dem israelischen Abzug sind dort viele private Pumpen installiert worden, unrechtmäßig sozusagen. Die Israelis haben vorher immer darauf geachtet, dass das gerade nicht passiert, damit etwas nicht geschieht, was dann nämlich passiert ist. Nach dem Abzug sind diese Pumpen installiert worden, damit die Bewohner kostenlos sozusagen ans Trinkwasser gelangen konnten. Dann ist salziges Meerwasser nachgeflossen, das wiederum dann sich mit dem Süßwasser vermischt hat und es ungenießbar werden ließ. Was man auch sagen muss, erhebliche Teile internationaler Hilfsgelder und auch der Einnahmen aus Steuern im Gazastreifen werden eben nicht für die Infrastruktur verwendet oder für die Versorgung der Bevölkerung, sondern eben vielmehr in Waffen investiert, in Munition, in den Bau von Tunneln etc. pp. Das sind so einige der Auswirkungen ökonomischer Art, aber man muss natürlich auch über die politische Seite sprechen. Die Hamas hat, das muss man so deutlich sagen, ein wirklich rigides, barbarisches Regime etabliert, in dem es wirklich keinerlei politische Freiheiten gibt, in dem Frauen massiv unterdrückt werden und in dem vor allem der in Anführungszeichen Kollaboration mit dem wiederum in Anführungszeichen zionistischen Feindbeschuldigte damit rechnen müssen, zum Tode verurteilt zu werden. Und es hat auch in den vergangenen 10 Jahren etliche Todesurteile gegeben und auch Hinrichtungen ohne Todesurteil, was die Sache natürlich dann auch nicht besser macht. Man rechnet damit oder offiziellen Zahlen zufolge ist es so, dass von der Hamas 28 zum Tode verurteilte Palästinenser hingerichtet worden sind, dass es weitere 14 Exekutionen gab, die von dem sogenannten militärischen Flügel der Hamas ausgeführt worden sind. Es hat weitere mindestens 31 Palästinenser gegeben, die ohne Gerichtsurteil von der Hamas getötet worden sind. Darunter alleine 18 sogenannte Kollaborateure, vermeintliche Kollaborateure, an einem einzigen Tag im August 2014, also während des jüngsten Gazakrieges. Da ist damals auch relativ breit darüber berichtet worden. Die letzten Todesurteile, die letzten Hinrichtungen vielmehr, sind Ende Mai dieses Jahres vollstreckt worden. Da wurden 3 Männer erhängt bzw. erschossen, die, wie es dann immer heißt, angeblich auf Geheiß, auf Befehl Israels, einen hochrangigen Hamas-Funktionär ermordet haben sollen. Und diese Hinrichtungen, die, ich glaube, eine Woche nach dem Todesurteil vollstreckt wurden, waren dann auch noch laut verschiedener Berichte live auf Facebook zu sehen. Also das kurz, ganz kurz zu den politischen Dimensionen, was jetzt einfach die innerpalästinensischen Zustände im Gazastreifen betrifft. Und dann müsste man natürlich auch noch reden über die Feindschaftserklärung, die Feindeserklärung der Hamas gegenüber Israel, die natürlich fortdauert.
Wie zufrieden ist denn sozusagen die Bevölkerung? Also im Gazastreifen, steht die sozusagen noch hinter dem Regime, also hinter der Hamas? Oder wie zufrieden sind die Menschen dort?
Es gibt immer mal wieder Umfragen, bei denen man zumindest teilweise vorsichtig sein muss, ob die Zahlen wirklich so belastbar sind, ob sie wirklich so glaubwürdig sind. Aber es gibt eine Umfrage der Zentralen Palästinensischen Statistikbehörde aus dem Jahr 2015, da nur mal einige Zahlen zu referieren. Da ist gefragt worden nach der Zufriedenheit mit der elektrischen Versorgung. Da haben nur 8,7% der Bewohnerinnen und Bewohner im Gazastreifen gesagt, dass sie damit zufrieden sind. Im Westjordanland unter der Autonomiebehörde waren es demgegenüber 83,5%. Mit dem Justizsystem sind nur 34,8% zufrieden. Mit der Steuerrate 10,9%. Mit der Politik 34,8%. Und da sind wir ungefähr dann auch bei der Zahl, die immer wieder genannt wird, wenn es darum geht, welcher Teil der Bevölkerung im Gazastreifen eigentlich die Hamas unterstützt, offen unterstützt. Da geht man ungefähr von einem Drittel aus. Was dann doch gar nicht mal so wenig ist, muss man sagen. Und was auch bedeutet, dass ein Regimewechsel recht unwahrscheinlich ist, obwohl sehr viele in der Bevölkerung tatsächlich den Wunsch äußern, auszuwandern. Aber wie gesagt, bei einem Drittel Unterstützung weiterhin für die Hamas scheint das sehr unwahrscheinlich zu sein, dass sich da in absehbarer Zeit mal was Positives tut. Also eben in Richtung Regimewechsel, in Richtung einer Herrschaft zumindest ohne Islamisten im Gazastreifen.
Die Hamas schreckt ja auch nicht davor zurück, Kinder zu indoktrinieren und zu instrumentalisieren für ihre politischen Ziele. Wie werden denn die Kinder von der Hamas indoktriniert und für ihre Zwecke dann instrumentalisiert?
Das geschieht auf ziemlich vielfältige Art und Weise. Das, was sicherlich mit am bekanntesten ist, ist, dass sie Kinder als sogenannte menschliche Schutzschilde beansprucht, wenn Israel beispielsweise einen Militärschlag gegen irgendeine Stellung der Hamas ankündigt. Das hängt damit zusammen, dass so die Chancen steigen, jetzt genau die Bilder zu bekommen, die sich dann anschließend für eine flammende Anklage gegen Israel verwenden lassen. Denn man muss dazu ja sagen, dass dann europäische Medien, europäische Politiker hingehen und die Hamas für diese Form der Kindesmisshandlung verurteilen. Das muss die Hamas nicht wirklich fürchten. Vielmehr kommt es dann eben zu den Bildern, die sie genau haben will. Und anschließend erfolgt dann eine mediale und auch politische Verurteilung Israels. Kinder werden immer wieder auch herangezogen zum Bau dieser Schmuggeltunnel, Terrortunnel der Hamas. Benutzt diese Tunnel zum einen natürlich zum Gütertransport, aber zum anderen auch zum Transport von Kriegsgerät und von Terroristen. Für etliche dieser Kinder hatte das in der Vergangenheit wirklich tödliche Folgen. Man könnte auch darüber reden, was im Fernsehen gesendet wird, in den Fernsehsendern der Hamas, bei Al-Aqsa TV beispielsweise gibt es ein Kinderprogramm, die wahrscheinlich weltweit in allen Fernsehsendern das üblich ist. Nur bei Al-Aqsa TV wird zum Mord an Juden aufgerufen, es werden antisemitische Legenden verbreitet. Hinzu kommt, dass die Hamas sich eine regelrechte Kinderarmee hält, dass es immer wieder sogenannte Sommertrainingslager gibt, in der wirklich schon kleine Kinder militärisch ausgebildet werden, im Dschihad unterwiesen werden, im Gebrauch von Waffen angelernt werden. Zehntausende nehmen an diesen militärischen Trainingslagern im Sommer teil. Der palästinensische Journalist Khaled Abu Torme, der für die Jerusalem Post schreibt, unter anderem für die Jerusalem Post, hat mal gesagt, den Kindern werde dort beigebracht, Zitat, dass Selbstmordbomber der Hamas und Terroristen, die für den Tod hunderter Israelis verantwortlich sind, Vorbilder seien, denen es nachzueifern gilt. Also dieses Zitat habe ich mal rausgesucht. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, wes Geistes Kind mal bei der Hamas ist und dass sie eben nicht mal davor zurückschrecken, Kinder zu missbrauchen, Kinder in Beschlag zu nehmen für ihre militärischen Ziele. Denen wird dann gezeigt, wie man einen Angriff auf israelische Militärstützpunkte durchführt, wie man israelische Soldaten tötet, wie man sie gefangen nimmt. Diese Lager, das hat ein hoher Hamas-Offizier mal gesagt, diese Lager dienten dazu, eine Generation vorzubereiten, die den Koran und das Gewehr trägt. Also das so in aller Kürze dazu, wie die Hamas auch schon mit den Allerkleinsten verfährt.
Nun habe ich ja auch in deinem neuen Artikel gelesen, dass die Hamas ihre alte Charta durch eine neue ersetzt hat. Was genau steht denn in dieser Charta oder was hat sich dabei verändert?
Das Ganze ist so im Ton ein bisschen moderater geworden. Dann stellt man sich natürlich die Frage, wie kommt das? Hat da ein Einsichtsprozess stattgefunden? Rückt die Hamas also von den alten Zielen ab, nicht nur Israel zu zerstören, sondern einfach auch sich gegen alle Jüdinnen und Juden weltweit zu wenden? Dazu muss man sagen, im Ton kommt das ein bisschen moderater rüber, was entscheidend damit zusammenhängen dürfte, dass die Hamas natürlich versucht, die internationale Isolation zu durchbrechen, die für sie immer enger wird, jetzt insbesondere nachdem auch ihr Hauptsponsor, ihr Hauptfinanzier Katar so ein bisschen ins Fadenkreuz auch der arabischen Staaten geraten ist. Also das heißt jetzt zum Beispiel nicht mehr in der neuen Charta, man habe etwas gegen Juden an sich, sondern da steht jetzt, man habe nur noch etwas gegen das sogenannte zionistische Projekt. Man muss aber auch sagen, am Ziel der Befreiung ganz Palästinas, wie es dann immer genannt wird, und das heißt im Klartext der Zerstörung des jüdischen Staates Israel, an diesem Ziel hält man nach wie vor völlig unverrückbar fest. Und es wird auch ganz klar gesagt, dass dieses Ziel nach wie vor auf dem Weg des Dschihad, also mit Gewalt, erreicht werden soll. Ich habe mal ein wörtliches Zitat rausgesucht, da heißt es in der Charta, in der neuen Charta, Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind Zeitverschwendung und nutzlose Unterfangen. Und weiter, das arabische palästinensische Volk bekundet seine unbedingte Entschlossenheit und seinen festen Willen, diesen bewaffneten Kampf fortzusetzen und auf dem eingeschlagenen Weg einer bewaffneten Volksrevolution zur Befreiung seines Landes und der Rückkehr in dieses Land voranzuschreiten. Das heißt, mit anderen Worten, am bewaffneten Kampf, am Dschihad wird festgehalten und das, was da vordergründig im Ton moderater daherkommt, ist letztlich irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen und sonst nichts. Also in der Neuen Zürcher Zeitung hat ein Journalist geschrieben, das sei sozusagen eine Art strategisch motivierte Vernichtung Leid und ich glaube, das trifft es wirklich ganz gut.